Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
1, 2, 3, ich hab lieb.
Nein, hat nicht Papa lieb. Weil ich das nicht so mag.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden.
Hello. Kennst du das, dass man so Eigenschaften hat, wo man nicht weiß, ob man der Einzige auf der Welt ist? Also bei mir ist es so eine Sache. Ich hasse das, Zettel im Nacken zu haben. Also wenn Klamotten so Zettel haben und die fisseln so hinten im Nacken rum.
Wow, du könntest ein verlorener Stiefbruder meiner Kinder sein.
Die hassen das auch?
Ey, meine Tochter, die hat hinten immer eine rote Stelle aufgekratzt am Hals oben, weil sie sich immer, wenn Zettel drin sind, den Rücken aufkratzt. Und mein Sohn hat das gleiche hinten am Becken. Er kratzt sich da immer auf. Das
heißt, aber schneidet ihr den nicht raus?
Doch, natürlich schneiden wir den raus. Manchmal vergessen wir es und dann ist es jedes Mal.
Und das macht mich kürrisch schon allein das zu hören. Und bei mir ist es so krass, das Gefühl, dass ich es nicht aushalte, wenn Lilla so einen Zettel drin hat, obwohl sie das nicht stört. Die kann die längsten, piekigsten Zettel drin haben und es ist einfach, sie macht gar nichts.
Bei mir gibt es das noch, dieses Nicht-Aushalten bei Kindern ist Fingernägel. Wenn meine Kinder zu lange Fingernägel haben, dann nehme ich die in den Schwitzkasten, halte die Hand fest und schneide in die Fingernägel, weil ich es nicht aushalte, wenn die zu lange Fingernägel haben.
Oh ja, das kenne ich auch.
Aber diese Zettel, es gibt Klamotten und ich verstehe auch nicht, was das für ein Produktionsaufwand ist, zusätzlich diese Zettel zu drucken. Es gibt ja mittlerweile auch Klamotten, wo das hinten einfach reingedruckt ist, die super sind. Aber diese Zettel sind meistens so riesengroß, auch bei diesen kleinen Kinderunterhosen, das ist ja fast so viel Stoff.
Ist mehr Zettel als Hose.
Mehr Zettel als Hose, wo ich nicht denke, was soll das? Wer hat sich das überlegt? Krasser Schwachsinn, aber gut.
Ja gut, es gibt auch Klamottenmarken, die nähen die so rein, dass man sie ganz, ganz leicht rausschneiden kann, extra. Also dass es so eine zusätzliche Naht ist, dass du es wirklich sauber raustrennen kannst.
Und bist du dann auch so, dass du so nah wie möglich an der Naht rausschneidest?
Ja, manchmal muss ich auch ein T-Shirt opfern, deswegen. Weil es mir so misslingt.
Kenne ich nur, ja. Ich nehme dafür immer übrigens eine Nagelschere und schneide sie mit der Biegung nach außen. Damit geht es am besten, aber ja, ich habe auch schon das ein oder andere T-Shirt geopfert dafür.
Mir ist übrigens was aufgefallen letztens, als ich mit Lilla bei meiner kleinen Schwester war. Die hat so einen ganz kleinen, flauschigen Hund. Ne? Und der kam so an und der ist jetzt ein bisschen größer geworden. Das war vor 3 Wochen noch ein ganz kleiner Welpe, der gar nichts machen konnte. Und jetzt ist er ein bisschen größer und kam so und hat halt gekläfft und wollte sich bemerkbar machen.
Was ist das für ein Hund?
Das ist irgendein Allergiehund, der nicht hart.
Geil. Und als Nackthund?
Der hat kein Fell, der hat Haare. Und der hat auch kein Unterarm.
Ist das so ein langhaariger, dieser.
Nee, der ist nicht so langhaarig. Das ist ein Mischling, deswegen ist das Beste aus zwei Welten. Ah. Er sieht aus wie so ein kleiner Fellknäuel.
Ist das also ein Pudel?
Nee, ein schwarz-weißer. Es ist wirklich wie so ein Werbehund, sieht er aus. So ganz klein, ganz niedlich, sehr kompakt. Trotzdem nicht so wie eine Fußhupe, den du einfach nur kicken willst. Und der so. Sondern ein ganz niedlicher, cooler Hund.
Wie groß wird er?
Ich würde mal so sagen, Unterarm groß, also so Penisgröße. Nein.
Was hast du für ein... Mein Penis ist so groß wie ein Chihuahua. Was schon ziemlich groß wäre.
Ja, so groß ungefähr, nicht groß. Also so wie ein Dackel doppelt so hoch.
Okay. Also kniehoch vielleicht, ein bisschen weniger.
Ein bisschen kleiner.
Ja, okay. Schöne Aber, Größe.
Ja, ist wirklich eine ganz gute Größe. Also so, dass man nicht ständig Angst hat, dass die Kinder ihn kaputt machen. Mhm. Also wenn er hochgenommen wird, dass die Wirbelsäule zerbricht. So knack, was war das? Das war die Wirbelsäule des Hundes. Und Lilla hatte halt Angst, als er dann so ankam. Und ich habe zu Lilla gesagt, du brauchst keine Angst haben.
Huh.
Und ich dachte mir in dem Moment, was mache ich da eigentlich? Ich spreche meinem Kind die Gefühle ab, die es in dem Moment hat.
Ja.
Und ich glaube nämlich im Nachhinein, dass das gar nicht so gut ist. Und das ist meine Reaktion fürs nächste Mal, hoffentlich, wenn ich es mir merke, und darum spreche ich es hier laut aus, dass ich einfach so mit ihr auf Augenhöhe gehe und gucke, was er macht und sie frage, hey, wie fühlt sich denn das gerade an? Ich habe das Gefühl, also ich kenne das bei mir, ich habe meistens gar keinen Bock, negative Gefühle zu fühlen.
Ja.
Jeglicher Art, ne? Ich gehe dann an mein Handy, ich lenke mich ab. Ich meine, unsere Grundmotivation ist ja, positive Gefühle erzeugen und bekommen und negative Gefühle vermeiden.
Ja.
Das ist unsere psychologische Grundmotivation. Und in dem Moment, wo wir das stärken bei Kindern, nämlich nicht ihre Gefühle, sie fühlen lassen, verstärken wir das, dass sie auch so eine Vermeiderin wird wie ich.
Ist es denn wirklich so? Also ich kenne Phasen auch immer wieder in meinem Leben, wo ich melancholische Lieder höre oder auch Filme gut finde, die traurig enden oder mit einer Katastrophe und es keinem Happy End gibt. Also dass ich auch Phasen in meinem Leben habe, wo ich eigentlich eher so dieses Negative suche und nicht unbedingt mir wünsche, dass es positiv ist.
Weil es dir am Ende ein gutes Gefühl macht. Dieses Negative.
Ja, das weiß ich nicht unbedingt. Also es gibt Filme, ja, vielleicht, dass ich mich dann spüre und fühle und das ist dann am Ende das positive Gefühl.
Bei dir ist es, weil du dich in diesem negativen Gefühl ein Stück weit zu Hause und geborgen und sicher fühlst. Es geht hier nicht weiter bergab. Hier ist mein sicheres Fundament der Negativität. Von hier aus kann nichts passieren. Ich kann hier nicht tiefer abrutschen.
Also ich würde gerne ein kurzes Beispiel erzählen. Ich habe nämlich einen Film geguckt letztens. So ein Lovecraftian Horrorfilm. Ist nicht wirklich Horrorfilm, aber ist schon Horrorfilm. The Mist, Neuverfilmung, ursprünglich ein Buch von Stephen King. Und das Ende, und jetzt Hardcore-Spoiler, falls ihr den Film gucken wollt, hat mich einerseits krass runtergezogen, aber ich fand es auch richtig geil. Und zwar geht es darum, dass die irgendwie eine Apokalypse sind, in diesem Nebel sind 1000 Monster, alle sterben. Und einer schafft es halt mit seinem Sohn und zwei weiteren abzuhauen. Und er hat eine Pistole dabei und da sind drei Kugeln drin. Und dann hauen die halt irgendwie ab und kommen irgendwie aus diesem Nebel nicht raus. Und am Ende ist das Benzin alle von diesem Motor, da stehen die da also und kommen nicht weiter weg und wissen, wenn sie aus dem Auto rausgehen, werden sie wahrscheinlich von diesen Monstern getötet. Er hat also drei Kugeln in dieser Pistole und man hört dann, wie er die lädt und man hört drei Schüsse und einen Schrei. Das heißt also, er hat sein Kind und seine beiden Mitfahrer umgebracht, steigt aus diesem Auto aus, binnen von einer Minute lichtet sich dieser Nebel, Militär kommt an und alle sind gerettet. Das heißt also, hätte er nur zwei Minuten länger gewartet, hätte er sowohl seinen Sohn als auch die beiden Mitfahrer gerettet. Und es war so ein hardcore-übles Ende. Und ich dachte so, boah, das hat mich so richtig tief drin getroffen, weil es auch so hart. Und ich habe mich trotzdem gut gefühlt danach, weil dieser Film am Ende so ein...
Endlich hat mal jemand hier aufgeräumt.
Ja, naja, ich hasse Happy Ends, muss ich dazu sagen. Aber das war wirklich ein sehr, sehr übles Ende.
Glaubst du an ein Happy End für dein Leben?
Ja, ich habe schon ein Happy End für mein Leben.
Das ist auch noch nicht zu Ende.
Nein, aber ich bin schon sehr happy. Also ich hatte lange Zeit gedacht, es gibt kein Happy End in meinem Leben. Das stimmt wirklich. Also ich dachte so, mal gucken, wo ich hier hin vegetiere.
Mal gucken, wohin mich diese Wichserei bringt.
Na doch, wenn du mich jetzt so fragst. Nee, so richtig glaube ich nicht an ein Happy End. Ich habe immer noch das Gefühl, es wird irgendwas passieren und alles wird ganz schlimm.
Ja, siehst du.
Okay. Und ich habe zurzeit so eine irrationale Angst entwickelt, dass meinem Sohn was passiert, Felix. Also wir haben bei uns in der Straße zurzeit so einen Raser auf der Spielstraße, was ich auch nicht verstehe. Da war ich auch letztens vor der Tür klingeln und meinte, wie das sein kann, ein Nachbarkind wurde fast überfahren von dem und habe die Frau krass angepöbelt und meinte, hey, obwohl es ja gar nicht mein Kind war, was in Gefahr war, aber dadurch...
Naja, gut, trotzdem, ja, Zivilcourage, beziehungsweise es ging ja unterbewusst um dein Kind. Es ging ja nicht um dieses Kind, was überfahren wurde
fast. Und ich habe mir vorgenommen, ich wusste, wenn ich hier emotional aufgebracht diskutiere, wird diese Diskussion zu nichts führen, weil ich hier jemanden vor mir habe, der wahrscheinlich wenig einsichtig sein wird. Aber das Argument von ihr... Das ist überhaupt gar kein Problem, dass ich so schnell fahre, weil ich sehe das schon, wenn die Kinder auf die Straße rennen. Hat mich so krass aufgebracht, dass ich nicht mehr rational argumentieren konnte, sondern auch emotional wurde. Und wir uns fast beleidigt haben und ich am Ende mit den Worten weggeschuckt wurde, was fällt Ihnen ein, überhaupt so spät noch zu klingeln und mich hier zu belästigen?
Die ballert durch eine Spielstraße, ja, wo Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, mit ihrem Auto wahrscheinlich mit 30,
40, die ganze 50. Familie, ja, so 40 fahren die da durch. Und sagen,
die scheint es eilig zu haben. Ist irgendwas Wichtiges zu Hause? Also wartet da Essen auf dem Herd die ganze Zeit, sowas gerade so am Überkochen ist?
Du, keine Ahnung, die haben es auf jeden Fall sehr, sehr eilig. Mich hat ein bisschen gefreut, sie hat dann erzählt, ja, und sie stellen ja im Sommer auch immer diese Pylonen auf. Und ich habe mir extra teuer so eine Baustellenpylonen.
So ein richtiger Spießer geworden. Ja,
aber es war mir so ein
Essen, wo die dann so durchschlängeln.
Ja, genau, so vier Dinger. Und die stelle ich immer genau so hin, dass sie halt eben nicht vorbeirasen können, sondern sie müssen langsam fahren, sonst müssen sie, und die sind halt so fett, wenn du dagegen fährst, fügst du halt deinem eigenen Auto ein bisschen Schaden
zu. Das ist das Schlimmste, was dem passieren kann.
Genau. Und darüber hatte sie sich noch in dem Gespräch aufgeregt. Ja, und sie stellen ja auch immer diese Poller auf. Ich so, Und sie dürfen raten, warum. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ja. Aber diese irrationale Angst ist wahrscheinlich auch, um darauf nochmal zurückzukommen, auch begründet darin, dass ich nicht so richtig immer ein Happy End glaube, weil ich hatte letztens auch wieder Träume, dass ich ganz krass auf Felix aufpassen muss, weil dem irgendwas passieren wird in naher Zukunft. Und es war so, normalerweise habe ich sowas gar nicht bei meinen Kindern, aber es war so, oh fuck. Und diese, ich habe mich richtig so in diese Trauer reinbegeben und war schon an dem Punkt, okay, die Beerdigung findet statt und oh, es war ganz furchtbar. Und da frage ich mich, warum ich manchmal so eine Gedankengänge habe und eben anscheinend nicht ans Happy End glaube, sondern immer in der Gefahr lebe, es könnte was passieren.
Weißt du warum?
Warum?
Weil es so tief in dich einprogrammiert ist, dass am Ende doch nicht alles gut ausgeht.
Schade eigentlich.
Ja, also kannst dich fragen, wer das gemacht hat, aber es ist auch jetzt letzten Endes egal, wer es gemacht hat, sondern dass es so ist und dich vom Gegenteil überzeugen in der Realität. Mal davon abgesehen, wenn man nicht an Wiedergeburt glaubt, gibt es kein Happy End.
Würdest du Wiedergeburt als ein Happy End bezeichnen?
Ah, ich habe mich gefragt letztens auf, ja, also ich hatte gestern einen Hund zu Besuch und der hat halt die ganze Zeit so an meinem Schoß gebettelt und dachte ich mir, ey, du könntest auch als Hund wiedergeboren werden. Und wäre das dann Happy End? Weiß ich nicht. Und würde ich dann als Straßenhund in Rumänien zum Beispiel wiedergeboren werden wollen? Also es ist immer so eine Frage. Ich weiß es nicht, wenn ich dann in der Welt bin. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Mhm. Wo wir eigentlich abgebogen sind, das war bei dem Satz, du brauchst keine Angst haben und Kindern die Gefühle absprechen. Denn ich glaube, Kinder machen das eben nicht. Die vermeiden eigentlich nicht Gefühle, sondern gehen sofort rein und spüren das, was gerade aktuell ist. Also was ich gar nicht mehr so gut kann, ist, wenn irgendein Gefühl aufkommt, das so spüren in dem Moment und es einfach mal durchfließen lassen. Einfach so als Energie wahrnehmen. Das klingt so ein bisschen spirituell, ne? Aber wenn du jetzt tierische Angst hast, dann ist ja das Negative eigentlich die Bewertung von dem Gefühl und nicht die Energie, die aufkommt.
Ja.
Ich glaube, wenn ich mehr mit Lilla darin bin, wie fühlt sich dann das jetzt Angst an, beziehungsweise sie ihre Emotionen spüren lasse, ihr Gefühl, dann lernt sie besser, das auch sich zu bewahren im Erwachsenenalter.
Und es ist, glaube ich, als Kind auch ganz wichtig, gerade wenn sowas Neues wie ein Hund auf einen zukommt, diese natürliche Angst zu verspüren und auch den Respekt gegenüber einem Tier. In dem Fall, ich meine, wir hatten das ja bei unseren Hunden auch, den Hunden von meinen Eltern, wo ich auch das erlebt habe, dass halt meine Tochter geschnappt wurde. Mhm. Und beide Kinder hatten eine ganz natürliche Angst und einen Respekt am Anfang.
Vor dem bisschen kleinen...
Den ich ihn aber auch teilweise genauso wie du auch abgesprochen habe. Ich meinte immer, nein, nein, du brauchst keine Angst haben, die leckt nur.
Ne, stimmt ja nicht.
Stimmt, das hat aber nicht gestimmt. Und ich meine, im Prinzip ist es ja schon richtig, auch wenn deine Tochter auf den Hund erstmal mit sehr viel Respekt reagiert, die ist ja auch sehr klein, auch dieser kleine Wursthund ist am Ende für sie sehr groß.
Ist für uns wie ein Dobermann.
Genau. Und dementsprechend muss sie auch mit Respekt reagieren. Und wenn Papa ihr das dann abspricht und sie vielleicht auch gar nicht...
Deine Gefühle stimmen nicht.
Nee, nee, du musst keine Angst haben, der wird dich schon nicht beißen. Und so eine Verletzung von so einem kleinen Hund bei einem Kind ist auch immer noch mal was anderes als bei uns. Wenn die uns in die Wade beißen, dann sagen wir, scheiße, ich trete den einfach weg. Aber für so ein kleines Kind...
Weg du. Du kommst eh nicht durch meinen Lederschuh durch. Ja, ich glaube, die meiste Scheiße, die wir in unserem Leben anstellen, ist, weil wir bestimmte Gefühle vermeiden wollen und nicht in dem Moment da sind und es einfach mal durchfließen lassen. Kurz die Angst spüren, die da ist. Kurz dieses komische Gefühl spüren, was einfach aufkommt.
Das kann ich absolut bestätigen. Ich hatte ja gerade Silvester genau auch eine ähnliche Situation. Ich habe das dann ab einem bestimmten Punkt als sehr unangenehm empfunden und dachte, ah, ich will das jetzt eigentlich nicht mehr hier. Wir haben mit Freunden gefeiert. Ich möchte eigentlich, dass das jetzt beendet ist. Und ich habe eben nicht darauf reagiert. Ich habe es zwar in gewisser Form durchfließen lassen, aber ich habe es halt auch nicht beendet. Ich habe es einfach nur ausgehalten. Und was habe ich getan? Ich habe mein Handy genommen und mich versucht abzulenken und eben dieses Gefühl nicht zu ertragen. Aber der richtige Weg wäre wahrscheinlich gewesen zu sagen, hey, ich bin müde oder was auch immer. Ich verabschiede mich jetzt, gehe jetzt ins Bett oder lass uns doch gemeinsam verabschieden und ihr geht jetzt nach Hause.
Lasst uns doch gemeinsam zur Tür gehen und euch hinaus begleiten.
Und früher, was heißt früher, also als Jugendlicher, so mit 16, 17, habe ich das knallhart gemacht. Da war ich in meinem Freundeskreis auch verschrien als derjenige, der, ich habe Leute bei mir zu Hause rausgeschmissen, wenn die mich zu krass genervt haben, also wenn die sich daneben genommen haben. Und ich weiß, dass Freunde von mir gesagt haben, hey, ey, wie krass das ist, dass du so reagierst. Und ich hätte mich das gar nicht getraut. Ich würde das aushalten und würde es einfach irgendwie versuchen zu schlichten. Das hat man ja gerade im jugendlichen Alter ganz oft gemacht. Hey, das ist gar nicht so schlimm. Lass uns doch alle jetzt mal abchillen und runterkommen. Und ich merke auch jetzt, gerade auch in Kombination mit meinen Kindern, dass man viel mehr darauf achten sollte und dem ersten Gefühl, dem ersten Impuls nachgeben sollte und sagen, hey, ich habe darauf keinen Bock oder hey, ich habe da krass Bock drauf und lass uns das doch so machen oder eben nicht machen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. erstmal dieses negative Gefühl oder erstmal das Gefühl als solches, was ja nicht negativ oder positiv sein muss, wahrnehmen. Weil diese Negativität kommt oft durch die Interpretation. Weil im ersten Moment ist es eigentlich nur ein körperliches Gefühl. Also wenn du jetzt keinen Bock mehr auf deine Nachbarn hast, dann ist es ein körperliches Gefühl wie eine Energie, die hochgeht. Das ist so wie, als ob was so sprudelt in deinem Hals, dass du kotzen möchtest.
Nicht wirklich, teilweise ist es so, dass ich...
Oder dass du merkst, dass du hibbelig wirst, dass so eine Energie aufkommt, dass du dich bewegen willst.
Ja.
Und dieses Gefühl als solches nehmen wir eigentlich nicht mehr wahr als Gefühl, sondern haben sofort entweder einen Handlungsimpuls, weil wir das Gefühl nicht fühlen wollen, oder eine Übersprungshandlung, ich schnapp mir jetzt mein Handy.
Ja.
Oder ich gehe irgendwo hin, oder ich trinke was, oder ich zünd mir eine Zigarette an, ich trinke einen Schluck Schnaps, was auch immer es bei jedem Einzelnen sein mag.
Ich versuche es irgendwie auszuhalten durch Ablenkung im Prinzip.
Handy ist die neue Zigarette, Handy ist der neue Schnaps.
Ja.
Wenn wir einfach nur dieses Erregungsgefühl mal fühlen, glaube ich, damit wäre schon viel getan. Und deswegen will ich auch zu meiner Tochter nicht mehr sagen, du brauchst keine Angst haben, sondern das ist ein fucking krasser Kläffer. Der wird dich gleich zerfleischen. Deine Angst ist knausig. Nee, aber mit ihr einfach da sein und gucken, wie sich das anfühlt für sie. Und ich habe eine zweite Frage. Und da weiß ich nicht, ob Kinder einfach was anderes sehen. Mir ist aufgefallen, in meiner Gegend, die ist ja ein bisschen asozial.
Mhm. Ne?
Also ich habe jetzt herausgefunden, dass bei dem Busch unten vor meiner Tür nicht nur Heroin gespritzt wird, sondern da entleichtern sich Leute aus allen Löchern.
Mhm.
Also wirklich widerlichst. Zum Glück wohne ich so weit oben, dass mir das geruchstechnisch nicht in die Nase steigt. Und es wird auch regelmäßig da gebimst hinterm Busch.
Was sind das für ein Berliner berüchtigter
Bukake-Busch? Der Bukake-Busch. Ich frage mich, wie man auf die Idee kommen kann, aus seinem Auto auszusteigen, hinter den Bukake-Busch zu gehen, wo uriniert wird, gekotet, gekotzt, heroiert.
Heroiert.
Genau. Und dann sagst, oh, ich habe richtig Lust, hier was Intimes mit dir zu teilen, nämlich Sex zu haben.
Riecht so gut. Vielleicht wird das irgendwann in so einem geheimen Stadtführer als Geheimtipp gehandelt und ist bei dir ist der Bukake-Busch als höchster Touristentipp angebracht, wo man auch hier und da mal den einen Interkurs sehen darf.
Ich weiß auch nicht, was in den Leuten vorgeht. In dieser Gegend bin ich öfter am Spazieren mit meiner Tochter und manchmal ist es so, dass sie nicht an Leuten vorbeigehen will. Ich merke einfach, dass sie stehen bleibt und sie will dann an bestimmten Leuten nicht vorbeigehen. Sind in 99% der Fälle Männer und dann gucke ich hoch und dann denke ich mir so, wow, das hätte ich gar nicht gemerkt beim Vorbeigehen. Der Typ hat nur so eine dunkle Aura.
Ja.
Und dann frage ich mich, bilde ich mir das in dem Moment ein oder sieht sie Dinge, die ich einfach nicht mehr sehe, weil ich schon viel zu verschlossen bin?
Oder die haben auf dich keinen Einfluss mehr, weil du oder wir auch als Erwachsene vielleicht genug Abgrenzungsmöglichkeiten haben, um sowas gar nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Ich kenne das auch, wenn ich im Alltag unterwegs bin und Tage habe, wo ich würde mal fast sagen, empfänglicher bin für solche
Bukake-Party.
Nein, ja genau, nein, für solche Auren, merke ich das auch, dass ich die Leute in der Bahn ganz anders betrachte und dann auch mich wegbewege, wenn ich negativere Auren spüre. Also ich würde es eher so sagen, dass ich mir schon angucke, wo setze ich mich hin und auch wenn die nicht irgendwie unangenehm riechen, die Person oder irgendwas anderes, achte ich schon darauf, dass ich mich meistens mehr zu Frauen setze, ist mir letztens aufgefallen, als zu Männern. Aber allein auch, weil die mir weniger Platz wegnehmen auf so einer komischen Bank.
Nicht immer.
Aber es gibt... Nicht immer, nein. Aber es gibt Tage, da ist mir das völlig egal. Heute zum Beispiel war es mir völlig egal. Ich bin einfach eingestiegen und habe richtig gemerkt, wie ich in so einem Scheuklappenmodus bin und auch niemanden wahrgenommen habe um mich herum, obwohl ich nicht mal Kopfhörer drin hatte. Und ich glaube, dass Kinder da nicht die Möglichkeit haben, das so abzuschalten, dass sie wirklich immer in so einem Modus sind, ich muss alles aufsaugen, was um mich herum passiert. Und ich meine, wir hatten es auch an Silvester, die Freunde, die bei uns waren, die haben ein kleines Kind, das ist 1,5, glaube ich, und die hasst Männer mit Bart. Sobald sie mich gesehen hat, hat sie angefangen zu heulen.
Was ich auch verstehen kann.
Ja, kann ich auch verstehen. Und ich kann halt immer nicht direkt darauf eingehen. Ich muss dann immer sehr zu mich zurückhalten und nicht das gleich als Scherz verwenden. Und dann auch irgendwie zusätzlich noch böse zu gucken oder so um die Ecke zu... oder so mit dem Finger zu zeigen. Na, bis... Oder wenn die so langsam Vertrauen aufbauen und ich dann so eine Hände in die Leiste... Bist du dir sicher?
Du hast dich getäuscht.
Ich habe gar nichts getan. Ja, aber ich glaube, es ist echt extrem wichtig, den Kindern das nicht zu nehmen. Und ich bin da nicht frei von. Ich habe auch immer wieder diese Anwandlung, diese natürliche Angst. Und ich glaube, das ist auch als Vater nochmal was anderes.
Also das Kind zu ängstlich wird.
Ja, genau. Oder auch zu sagen, hey, du, das macht Spaß am Ende. Das habe ich ganz oft. Also bei meiner Tochter vor allem, sei es Schlittenfahren, Skifahren, Schwimmen gehen, Tauchen. Es gibt so viele Sachen, wo ich denke, hey, wenn du das erstmal durchgehst, diese Angst, wirst du merken, das ist nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, es ist was Positives. Und da bin ich mir auch immer nicht sicher, ob man diesen natürlichen Impuls durchbrechen sollte, weil man sein Kind irgendwie auch fördern will, in die Angst zu gehen, damit es was Positives erkennt. Oder ob man es eigentlich lassen sollte, damit es eben genau vor solchen Situationen wie diesem bösen Mann mit dieser dunklen Aura ausweichen zu können, damit sie sich dieses Gefühl beibehält.
Es darf ja auch beides sein. Am Ende sind wir die Ängstlichen, die die negativen Gefühle nicht fühlen wollen. Und wenn du es zulässt, bestimmte Gefühle einfach zu fühlen, die positiven und die, die wir vielleicht auch als nicht so angenehm interpretieren, dann lässt du deinem Kind eine Möglichkeit, die wir als Erwachsene ganz oft nicht mehr haben in der Form.
Hm.
Und trotzdem kannst du ja sagen, hey, ich spüre die Energie, die kommt. Ich spreche eigentlich nicht so gerne von Energien, weil das immer so ein bisschen von Weihrauch was hat. Aber hey, Weihrauch ist auch schon seit Jahrtausenden nicht so ein schlechtes Ding.
Vor allem Weihrauch. Wo bist du gerade abgebogen? Schön in die katholische Kirche.
Das gerne mal hier runter.
Nein. Da gibt es auch viele, viele Männer mit sehr dunklen Auren.
Oh ja. Ich weiß nicht, ob es so viele sind, aber auf jeden Fall wurde mit einigen, wo was rausgekommen ist, aus meiner Sicht nicht richtig umgegangen.
Ja, und die haben diese dunklen Auren sind oft gekleidet in weißen Gewändern.
Ja, also die Gewänder sind immer so groß, dass da jemand noch mit runterpasst. Das ist für mich immer so besorgniserregend. Okay, genug davon. Ja, also nicht dem Kind das absprechen und trotzdem, und dafür finde ich, sind ja Eltern auch da, neue Bereiche aufzeigen und zu zeigen, hey, das macht Spaß, aber trotzdem mit den Kindern das Gefühl leben und nicht das Gefühl übergehen, was da ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtige.
Aber es ist auch genauso umgekehrt, um das nochmal vielleicht abschließend zu sagen, und das erlebe ich zum Beispiel öfters bei meinem Sohn, dass es eher so ist, dass ich ihn am dahin bringen muss, hey, habe davor natürlich Angst. Also natürlich gibt es Sachen, wo er Respekt hat und dann gibt es wiederum Dinge, wo ich denke, hey, der geht ja einfach so drauf los, ohne Rücksicht auf Verluste und hat keine natürliche Angst davor. Mhm. Und da weiß ich auch nicht, ob es dann, also natürlich weiß ich, dass es richtig und wichtig ist, dass ich dann sage, Moment, halt, stopp, du musst hier aufpassen, weil wenn du hier hinfällst oder nicht oder daneben trittst, dann verletzt du dich ganz doll. Da ist es genauso wichtig, auch auf anderer Seite zu gucken, dass man eben diese natürliche Angst auch weckt bei den Kindern oder diesen natürlichen Respekt.
Die Folge soll ja eigentlich heißen, wenn man von seinem Kind einen Korb bekommt. Mir ist es letztens richtig übel aufgestoßen. Lilla war nicht so lange von ihrer Mama getrennt. Ich würde mal so sagen 48 Stunden. Wir hatten so ein richtig volles Wochenende zusammen.
Hm.
Und als wir dann zu ihrer Mama gegangen sind, ne, ist ja eigentlich ein Weg von 30 Sekunden, war es so, dass sie sofort in den Arm genommen werden wollte und gefragt hat, Mama, kannst du mich abknuddeln und abknutschern?
Boah.
Und das ist dann auch direkt passiert. Und dann habe ich so gedacht, so, wann hat sie das zu mir mal gesagt? Nie. Ich muss so um jede Umarmung kämpfen.
Gibt es da Tricks, die du anwendest?
Ich habe aufgehört damit. Also vorlesen natürlich, denn dann liegen wir ja schön arm. Ja. Liegt sie in meinem Arm. Aber manchmal ärgere ich sie auch. Kitzeln ist so ein Trick.
Klassiker.
Klassiker auf jeden Fall. Oder jagen und dann kämpfen so ein bisschen ist so ein Trick.
Mhm.
Aber was mir halt klar geworden ist, von ihrer Mama fordert sie so richtig ein, so abgekuschelt zu werden. Bisschen noch von meiner Mutter. Also.
Oh, deine Mutter kommt sogar noch vor dir?
Ja, würde ich sagen.
Bitter.
Aber bei mir ist es so richtig so, ich muss mir das jedes Mal sagen, nein, Papa, du hast ein Piekebad. Ich so, ja, aber Papa würde dir auch gerne mal ein Küsschen auf die Wange schenken. Und es ist immer so, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, zu dem ich liebevoller bin als zu meiner Tochter.
Ja.
Aber Kinder sind anscheinend nicht so wie so ein Bankkonto, wo man so die Liebe drauf einzahlt und irgendwie was zurückbekommt. Also es ist so hart manchmal. Ich habe schon mittlerweile das Gefühl, dass sie so Mitleid hat für mich, dass sie sagt so, ja, aber dich habe ich auch lieb. Mann habe ich lieb, aber dich habe ich auch lieb.
Sagt sie aber auch?
Ich glaube, das hat sie schon mal so gesagt.
Oh, scheiße. Ich kenne es auch, nicht so in der Härte wie du, aber bei mir ist es auch so, dass Mama so eine krasse Rolle spielt und so wichtig ist in allen Lebenslagen und auch irgendwie jetzt noch schlimmer als je zuvor, dass abends, wenn wir zusammen im Bett schlafen, alle vier, dass ich rausgekickt werde. Also es ist so weit gekommen, dass die Kinder sich beschweren, dass zu wenig Platz ist im Bett. Und Papa soll gehen. Also wir liegen immer in einer Reihe, meine Tochter ganz außen meine Frau in der Mitte, dann Felix, dann ich am Rand. Dann irgendwann Felix, der anscheinend am meisten Platz braucht, der auch oft quer liegt, das heißt, sein Kopf liegt bei meiner Frau und seine Füße liegen in meinem Gesicht. Und wenn ich ihn dann drehe, weil ich sage, hey, nein, das möchte ich nicht, fängt er an, so krass zu meckern und zu schreien, bis er sagt, Papa, geh, Papa, raus. Und ich gehe dann auch meist. Also es ist nicht immer, aber kommt schon öfters vor, dass ich sage, okay, mir ist es jetzt hier zu blöd, ich habe keinen Bock, mich hier treten zu lassen, ich gehe. Und dann schlafe ich im Bett der Kinder. So weit ist es schon gekommen.
Mit so einer 1,35 mal 1 Meter Decke.
Ja, genau, die nur, wo ich mich entscheiden muss, friere ich am Oberkörper oder frieren die Füße?
Wow.
Und ich denke mir dann auch so, was ist eigentlich passiert in den letzten 2-3 Monaten, dass Mama so sehr umgarnt wird und es ist sogar so schlimm, dass meine Frau morgens sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr auf euch, lasst mich jetzt bitte einfach in Ruhe, ich möchte nicht mehr kuscheln, ich möchte einmal meinen Körper für mich selber haben, weil sie so krass bedrängt wird nachts von den Kindern.
Und du so, meinen Körper könnt ihr mal kurz haben, wenn ihr wollt, aber keiner will ihn.
Und das Einzige, wie ich mir das dann holen kann, obwohl es nicht ganz so schlimm ist wie bei dir, gerade mein Sohn kommt auch immer wieder mal angerannt, wenn ich die Arme offen halte und kuschelt einfach nur und drückt mich, das ist schon sehr schön, aber meistens hole ich es mir übers Toben.
Also du musst meistens schon einen Impuls geben, ne, damit er kommt.
Ja, ich muss einen Impuls geben. Also
ja, das ist bei mir auch so. Ich muss eigentlich eher einen Impuls geben, dass sie kommt. Sie kommt ganz selten mal. Das ist dann richtig so ein kurzes so, hä, was passiert hier gerade? Ja. Dass sie so von sich auskommt.
Ja, eigentlich gar nicht. Nee, stimmt schon. Und wenn auch nur mein Sohn. Meine Tochter würde das nie machen. Die lässt sich aber auch von mir einen Arm nehmen. Also das macht sie auch nicht immer, aber es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal Widerstand ist. Ganz im Gegenteil.
Aber was ist das? Ist es die absolute Zeit, die eine Mutter mit ihrem Kind verbringt, die einfach höher ist? Ist ja bei dir auch höher.
Ja, ich glaube schon, so habe ich mir auch eingeredet, weil die hundertprozentige verlässliche Person ist und bleibt jetzt zurzeit einfach die Mama. Mama ist immer da. Und Mama ist
auch, lass dieses zurzeit weg. Bullshit.
Naja, ich meine, irgendwann
ist die Mutter.
Irgendwann wird es vielleicht nicht mehr so wichtig, das meine ich. Also es ist zurzeit ist es halt einfach so. Und ich glaube auch, dass ich als Vater, und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, in Trauersituationen härter mit meinen Kindern umgehe. Also es gibt ganz oft die Situation, dass mein Trösten erstens sehr spartanisch gehalten wird. Also wenn die sich verletzen, wird, komm her, alles gut. Und dann ist wieder in Ordnung, weil ich das Geheule auch nicht ertragen kann auf Dauer. Das passiert bei meiner Freundin, ist es anders. Die werden da auf jeden Fall mehr aufgenommen, länger geknuddelt, länger gehalten. Das ist bei mir weniger. Und auch in anderen Lebenslagen ist es oft nicht immer unbedingt das Kuscheln und diese Einigkeit, die dann abgerufen werden kann. Also bei mir ist es so, dass ich das Kuscheln und diese Zweisamkeit in neutralen Situationen gerne hätte und nicht immer nur, es gibt ein Bedürfnis und das muss jetzt befriedigt werden. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Also
ich weiß, was du meinst. Also das eine kann ich nicht sagen. Also doch, wird meine Ex-Freundin auch besser machen als ich. Also besser. Für die Kinder angenehmer oder für Lilla angenehmer. Nämlich dieses Auffangen und Dasein, wenn sie sich was tut oder wenn sie Schmerzen hat. Das ist einfach so, komm hier in meine warme Höhle. Hier ist alles in Ordnung.
Genau.
Und bei Vätern ist es so, ja, war jetzt ja okay. Also ich kann schon verstehen, dass du meinst, aber guck mal da, ein Vogel.
Ich meine, die Kante war hart vom Tisch, aber ist jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, leider in der Tendenz schon, aber versuche ich auch ein bisschen zu ändern. Ja, klar, also das eine ist immer dem Bedürfnis des Kindes nach, ne? Hat das gerade Bock zu und dann muss das gemacht werden.
Ja.
Ich frage mich, ob ich irgendwann mal den Zug verpasst habe, das anders hätte machen zu können. Also ich weiß, dass meine Tochter in den ersten 10 Lebenstagen, wenn es da sowas wie eine Fixierung gab, auf jeden Fall auf mich fixiert war.
Ja, stimmt, das hast du erzählt. Ich erinnere mich.
Ja.
Da war ich sogar noch neidisch, weil die Sachen, die du mir erzählt hast in der anfänglichen Phase nach der Geburt, waren so komplett anders, obwohl wir was Ähnliches erlebt haben mit dem Kaiserschnitt und dann der Überforderung der Frau, dass sie direkt nach der Geburt halt sich nicht so ums Kind kümmern konnte.
Sondern du mit deiner Milch.
Genau, ich mit meiner Milch.
War vom Geschmack, aber.
Trotzdem bei dir das so war, dass du anscheinend das erste Prägungstier warst. Also, der sich am meisten um das Kind kümmern konnte und auch das meiste Vertrauen aufgebaut hat. Das war für mich so irritierend und irgendwie habe ich da mit einem neidischen Auge hingeguckt. Was ist da passiert?
Irgendwann war ich das nicht mehr. Also, A wurde ja auch meine Ex fitter und hat dann einfach das auch übernommen.
Mhm.
Und
aber war das ein bewusster Prozess von dir, dass du dich da auch so ein bisschen entzogen hast? Oder hast du es und dadurch vielleicht nicht aufrechterhalten hast, diese Bindung oder diese Nähe? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, okay, es soll auch so sein, weil Mutter, Kind sollen näher zusammenwachsen? Also hättest
es
hat
du sich so ergeben. Also es war nicht ein bewusster Prozess von mir, aber ich fand es auch schön, die beiden zu sehen. Und ich bin dann auch irgendwann wieder arbeiten gegangen. Also ganz praktisch gesehen war ich dann auch gar nicht mehr so viel da.
Ja.
Also es hat sich dann so ergeben und die beiden waren dann einfach irgendwie eine Einheit und ich so, klopf, klopf, kann ich auch mal dazu kommen? So war es dann. Und immer noch, ne? Ich habe heute mit meiner Ex lustigerweise besprochen, wenn sich Lilla entscheiden könnte, bei wem würde sie festwohnen, bei Mama oder Papa, dann würde sie safe bei der Mutter sagen. Also 100%. Und an ihrer Stelle würde ich mich auch für die Mutter entscheiden. Wenn dich deine Eltern getrennt hätten, bei wem wärst du wohnen geblieben? Bei deiner Mama oder beim Papa?
Bei meiner Mutter. Am Anfang auf jeden Fall. Später vielleicht zu meinem Vater.
Aber wie gut konnte der kochen? Also ich bin ja mit 14 zu meinem Vater.
Also gar nicht so schlecht. Also klar, sein Essen war immer auf jeden Fall ganz anders und völlig überwürzt.
Warum denn?
Weiß ich nicht. Mein Vater hat auch jetzt letztens, haben wir bei meiner Mutter Geburtstag gefeiert und es gab Spaghetti Bolognese und ich habe gefragt, wer hat die Soße gemacht, und zum Glück meinte meine Mutter sie, weil mein Vater hat immer so eine ganz komische, spezielle Spaghetti Bolognese gemacht, die völlig überwürzt war, zu viel Knoblauch, Pilze waren immer drin, aber Pilze aus der Dose, diese einfachen, diese runden Champignons, weiß ich, was ihr die kennst nicht.
Ja, bei Billigpizzen sind ja, die immer genau drauf, so, wo genau man sich denkt, so bitte nicht.
Und die war, ich meine, die war irgendwie lecker, aber die war auch, ich wusste, wenn das die geben wird, wird keiner die essen, außer mein Vater, mir und meiner Mutter ein bisschen.
Das ist die Strategie deines Vaters, Dinge zu machen, die keiner aufisst, weil er so ein Geizhals ist.
Ja, das kann schon sein.
Damit nicht jeder sich nochmal nachnimmt. Ich mache die Soße, die gerade noch so irgendwie erträglich ist für mich, aber für andere nicht mehr.
Genau. Aber ich hätte trotzdem bei meiner Mutter gewohnt. Und da spielt dieser Versorgungscharakter einfach die wichtigste Rolle.
Geborgenheit.
Geborgenheit, aber auch Grundversorgung, Nahrung. Das ist ja bei dir auch nicht so. Also was ich bei dir wirklich nicht verstehe, oder bei deiner Tochter, dass ich glaube, dass du dich im Alltag mehr erstens kümmern musst um die Grundbedürfnisse deiner Tochter, weil die getrennt lebt. Das heißt, sie erlebt einen Vater, der kocht.
Eine richtige Hausbitch
ist. Eine richtige Hausbitch ist, genau. Und dass auch die Zeit dann, wenn sie bei dir ist, weitaus intensiver ist, als sie wahrscheinlich bei mir ist, weil wir ja den ganzen Tag miteinander verbringen. Es gibt intensive Momente, aber durch diesen täglichen Alltag bin ich halt auch immer präsent und muss nicht punktuell Zeit verbringen. Und deswegen verstehe ich trotzdem nicht so richtig, warum es die Parallelen, die du berichtest, nämlich diese Distanz, die deine Tochter zu dir aufbaut, auch sehr ähnlich ist wie bei mir. Obwohl ihr eigentlich ganz andere Momente und Phasen, glaube ich, habt. Und das zeigt mir, dass es doch so sein muss, dass die Mutter einfach gerade, was dieses Versorgen und dieses Umsorgen in der Anfangszeit und auch über die ersten Jahre so wichtig und so präsent ist für die Kinder, dass Mama einfach das Übertier ist.
Ich frage mich, ob sich das irgendwann nochmal ändert. Ich hatte ja das Erlebnis, dass ich bis zum 6. Lebensjahr mit beiden zusammen gewohnt habe, ab 6 mit meiner Mutter nur und ab 14, also mein Aufwachsen war eigentlich gedrittelt, perfekt gedrittelt. Mhm. Erste Phase mit beiden, zweite Phase mit meiner Mutter, dritte Phase, bis ich ausgezogen bin bei meinem Vater. Und ich bin mit 20 oder so, 20 glaube ich ausgezogen, 19, weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe alle drei Phasen ungefähr gleich lang erlebt. Und die Phase, wo ich mich am wenigsten zu Hause gefühlt habe, war definitiv bei meinem Vater.
Mhm. Also, und da warst du schon Jugendlicher eigentlich?
Da war ich 14 bis 19. Ne? Also so wirklich, das war harter Betonboden, wo ein kalter Wind durchgefegt ist. Und mein Vater hat schon sein Bestes gegeben. Also er hat schon seine ganze große kulinarische Kunst rausgeholt, seine lang verdünnte Fischsuppe. Er hat immer so Fischsuppe aus der Tüte gemacht und hat die so richtig verdünnt noch, weil er meint, das ist viel zu konzentriert. Also er war das Gegenteil von deinem Vater. Unterwürzt.
Unterwürzt.
Die zusammen wären sie wahrscheinlich Sterneköche. Und ich musste natürlich ab dem Zeitpunkt alles selber machen im Haushalt.
Ja.
Wenn ich nicht in meinem Dreck untergehen wollte, dann alles. Also Wäsche waschen, kochen, einkaufen. Eigentlich alles, was du dir erdenken kannst. Ich habe eigentlich alleine gewohnt bei jemandem, der dann ab und zu gekommen ist und seine verdünnte Fischsuppe gemacht hat. Ich bin mit meinem Vater dafür regelmäßig essen gegangen.
Mhm.
Also wir sind zweimal die Woche, weil es einfach ist, ne? Schnell irgendwie essen gegangen. Aber sonst habe ich so ein Lonely Life geführt. Ich konnte dann irgendwann ihn überreden, jemanden, eine weibliche Kraft ins Haus zu holen, die weibliche Energie. Wir hatten dann irgendwann eine Haushälterin, als ich 17 oder 18 war.
Sah die gut aus?
No. Also die erste hat wirklich eine Schweißfahne durchs ganze Haus hinterhergezogen, wo du immer gedacht, der Boden ist sauber, die Luft nicht.
Hier muss man erstmal lüften. Es wurde gewischt, wir müssen lüften.
Die eine danach war so ein bisschen überambitioniert mit ihren Chemikalien, die sie eingesetzt hat.
Es muss richtig schön sauber sein.
Ja, und da habe ich mal einen Kartoffelsalat gegessen von ihr und habe mich, warum schmeckt denn der so komisch? Und sie so mit so einem Löffel so, sag mal, nee, schmeckt ganz normal. Die hat auch mal so richtig hardcore gebrandenburgert. Und ich so, okay. Und habe so friedlich den, und dann kam sie beim nächsten Mal ganz betröppelt an, meinte so, ja, ich muss ja was sagen, ja, ich hatte die mit Chemikalien eingesprüht, die Schüssel und nicht mehr abgewaschen. Ich so, sag, wenn ich Krebs bekomme, bist du schuld. Ja, aber es hat jetzt nicht das Gefühl einer Mutter reingebracht ins Haus, so eine Haushälterin. Sorry, und das ist ja auch nicht das einzige Gefühl, dass du einfach körperlich umsorgt bist, sondern es ist das Gefühl, du kannst mit deinen Gefühlen dich zu Hause fühlen.
Ja, das ist es wahrscheinlich am Ende.
Viel mehr als noch, hier gibt's was Warmes auf dem Tisch.
Ja. Mama ist da, und wenn ich, also dieses anfängliche Gefühl von, wenn ich mich verletze, fängt mich Mama auch ganz allumfassend auf. Und nicht, es ist nur für die Grundbedürfnisse gesagt. Ich glaube, es ist wahrscheinlich das Gesamtpaket. Ich meine, wir sind auch extrem verwöhnt, jetzt auch als Väter, sich so sehr darüber Gedanken zu machen und auch den Wunsch zu haben, hey, ich möchte mit meiner Tochter oder mit meinen Kindern intensiv so viel Zeit verbringen, dass sie auch das Gefühl haben, sie können nicht nur mir vertrauen, sondern die Nähe, die sie mit der Mama haben, können sie auch mit mir haben. Ist auch vielleicht eine gewisse, fast schon Überforderung für die Kinder, dass sie zwischen zwei
Parteien, Bezugspersonen,
ja, hin und her gerissen sein müssen. Wenn ich mir überlege, wie das früher gewesen ist, dass der Vater eigentlich nie präsent war. Und ich erlebe das auch manchmal im Alltag, dass ich Phasen habe, wo ich denke, boah, ey, Kinder sind schon ganz schön anstrengend. Und manchmal würde ich mich auch einfach nur den ganzen Tag zurückziehen und abends wieder auftauchen und sagen, hallo, hier bin ich, kurz umarmt werden, dann eine Geschichte vorlesen, ins Bett, und dann beginnt meine Freizeit. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die irgendwo, und ich hoffe nicht, dass es so ist, sondern dass es nur meine altmodische, rationale Sicht auf die Welt ist, dass Männer nicht so richtig gemacht sind für dieses ganze hundertprozentige, emotional, oder nicht emotional, aber diese Gefühlswelt der Kinder aufzusaugen und auch für sich zu beanspruchen, ja, das ist echt, sondern dass es phasenweise okay ist, aber nicht in seiner Fülle. Also wie wäre es für dich, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest oder deine Ex-Freundin sagt, hey, ich habe überlegt, ich würde gerne ein halbes Jahr ins Ausland, nimm du bitte mal ein halbes Jahr Lilla, was ja okay wäre.
Oma?
Genau, würdest du, genau, und du dürftest nicht auf Oma, Schwester und Opa zurückgreifen, nur ab und zu Besuche machen, aber die dürftest
nicht. Wie oft?
Na, nur am Wochenende einen Tag maximal.
Gib mir mal einen kurzen Moment zum Nachdenken. Puh, wie wäre das für mich, wenn mir meine Ex sagen würde, ich bin mal für ein halbes Jahr weg, kümmer du dich ausschließlich um Lilla? Sie ist nicht im Kindergarten, ist sie gerade noch nicht. Alter, wie soll ich das machen? Also wie wäre das für mich? Ich merke, je mehr Zeit ich mit ihr verbringe, alleine, desto unanstrengender ist es. Das ist ein bisschen wie Sport, aber weil wir dann auch ein bisschen mehr unseren Flow finden, dann muss ich halt nicht auf jedes Papa, spiel mal mit. Weil richtig unerträglich ist eigentlich für mich diese kleinen Figürchen spielen. Ne? Oh. Und sich mit in die Rollen reingeben. Oh. Und diese Rollen werden ja einem auch aufdiktiert, ne?
Ja, natürlich. Naja, also, und vor allem,
sag, das soll das und das sagen. Dann denke ich mir, wenn ich das schon sagen soll, dann sag's doch einfach selber.
Ja, und genau, sagt deine Tochter auch nichts, sondern du bist dann eigentlich der Einzige, der dann spielt. Und diese, also mein Sohn fängt dann an, nur noch zuzugucken und sagt dann, hier, Papa, spiel weiter. Und seine Figürchen sagen gar nichts.
Also, ich habe jetzt ein bisschen herausgefunden, dass, wenn ich mich auch so ein bisschen zurückziehe, wenn die Figuren ein bisschen spielfaul sind und viel schlafen und so Dinge machen, die einfach so stille Arbeit erfordern. Ich bin jetzt hier an der Werkbank und arbeite. Dann spielen ihre Figuren auch weiter. Aber was besonders schlimm ist, wenn sie mir diktiert, was meine Figuren sagen müssen. Also wo ich mir denke, du bist doch nicht die Regisseurin von meinen Figuren. Die sind jetzt hier selber. Wir haben jetzt so ein kleines Schloss. Und da gibt's einen trinksüchtigen König.
Trinkt der Wasser oder Alkohol?
Der hat so eine kleine Schnapsflasche, mit der er immer unterwegs ist. Und hat auch so ein magisches Schwert, mit dem stolpert er immer durchs Schloss. Aber die Prinzessin hat eigentlich das Sagen in dem Schloss. Mhm. In dem Schloss passiert sehr viel.
Naja.
Und da spielt sie schon ihre Rolle. Und der König lässt sich halt nichts sagen, der Trinker. Weil er halt immer sturzbesoffen ist. Nein, Quatsch, das haben wir jetzt einmal gespielt. Ich will auch keine Trinkerrollen einführen. Ich meine, meine Oma ist am Alkoholismus zugrunde gegangen. Wäre nicht so ein gutes Omen. Ja, also das ist extrem anstrengend, aber ich merke, wir haben manchmal so einen Flow, und das entsteht eher, wenn wir sehr viel, sehr lange am Stück miteinander verbringen, wo es so sich natürlich ergibt, Papa kocht und Lilla fragt mich nicht alle 2 Sekunden, ob ich mitspielen kann. Mhm. Weil mir tut das auch jedes Mal weh, wenn ich sage, nein, ich spiele jetzt nicht mit. Ich fühle mich jedes Mal eigentlich dazu.
Da bist du noch. Das ändert sich irgendwann.
Ja, ich habe so ein Schuldding in mir. Papa ist schuld.
Wird sich irgendwo. Papa ist schuld.
Papa ist schuld, dass wir getrennt sind. Papa ist schuld, dass du nicht die maximale Aufmerksamkeit bekommst. Papa kann sich jetzt mal anstrengen, die 3 Tage in der Woche, wo er dich hat.
Und deswegen fühlt sich Lilla auch wohler bei Mama, weil Papa so voller Schuldgefühle ist und die dunkle Aura des dunklen Mannes sich in der Wohnung ausbreitet.
Und in jedem einzelnen dunklen Mann auf der Straße spiegelt sich meine Dunkelheit wieder.
Es ist die Aura. Und am Ende sind nur 3 Kugeln in der Pistole. Also dieses Spielen in der Form, wie du das beschreibst, und auch diese ständige Bedürfnisbefriedigung, die erlebe ich auch, wenn ich mit meinen Kindern Zeit verbringen muss, in Anführungszeichen, weil meine Frau was zu tun hat oder unterwegs ist. Und ich glaube dann auch manchmal, dass es wahrscheinlich für mich so anstrengend ist, weil das dann so punktuell Aufmerksamkeit bedarf. Also ich glaube, dass meine Frau gar nicht so viel im Alltag tun muss, weil eben sie die ganze Zeit präsent ist mit den Kindern und die Kinder sie auch nicht die ganze Zeit einfordern. Aber wenn Papa dann mal Zeit hat, dann wird er ganz anders eingefordert und es ist die ganze Zeit. Papa,
ist das so anstrengend?
Genau, dann ist es so anstrengend. Ich glaube fast, meine Frage, wie wäre
viel unanstrengender, Mutter zu sein,
Mann. Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich wollte so lange ausrollen und sagen, eigentlich ist es gar nicht so dramatisch, es ist nur zu Hause.
Das eine ist wie spazieren gehen oder walking, was man eigentlich durchgehend machen kann. Und das andere ist wie ein Sprint.
Männer haben einen viel härteren Job. Auch wenn sie viel weniger Zeit in der Erziehung verbringen, ist es für sie viel, viel anstrengender als für die Mütter, die die ganze Zeit mit den Kindern
sind. Nur so ihre Runden dreht, aber wenn der Sprinter kommen muss. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Thomas Middelhoff, ehemaliger Bertelsmann-Manager, und der saß dann auch noch mal ein paar Jahre im Knast wegen Betrugsfällen. Und wir haben uns über Elternschaft unterhalten und der hat selber 5 Kinder, ne? Mhm. Und ich habe ihn gefragt, ey, wie hast du das gemacht? Du hast 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ich hatte eine Frau, die unglaublich viel gemacht hat. Mhm. Und er hatte so Abkommen mit seiner Frau. Die Absprache war, er kann so viel arbeiten, wie er will, aber er muss am Wochenende physisch präsent sein in seinem Arbeitszimmer.
Ah, damit die Kinder zumindest merken, okay, am Wochenende ist Papa da.
Die Aura ist da. Mhm. Und die zweite Sache war, dass egal welche Vorstandssitzung war, seine Kinder durften immer durchgestellt werden, auch in Meetings.
Wow. Na gut, also, das kann man sich als Chef erlauben.
Ja, und du kannst auch so ein Zeichen setzen. Was bin ich für ein guter Papa?
Das ist alles nur
Meine Strategie. Kinder rufen zwar nicht an, aber wenn dann.
Wenn dann. Aber das ist genau dieser Papa oder diese Vaterfigur, von der ich vorhin gesprochen habe.
Und er meinte auch, wir wachsen als Luxusväter auf.
Absolut.
Und darüber hat er sich früher nie Gedanken gemacht. Die galten als Weichei-Väter, die sowas gesagt haben.
Genau.
Die hat er gemieden eigentlich. Aber er ist auch geläutert und beneidet das Verhältnis, was wir zu unseren Kindern führen können und die Beziehung, die wir zu unseren Kindern aufbauen können.
Genau.
Der saß ja ein paar Jahre im Knast. Und übrigens habe ich herausgefunden, für mich zumindest, Knast verbittert auf der einen Seite, weil du erstmal merkst, wie erbarmungslos die Justiz sein kann und auch wie unterschiedlich die Justiz bestraft, je nach Bundesland, wo du auch verknackt wirst, je nach Richter, den du abbekommst. Und wenn der persönlich mit dir noch Hühnchen zu rupfen hat, dann bist du einfach mal fucking geliefert, egal wie gute Anwälte du hast. Es ist so. Klar, ja, kannst du Revision einlegen, aber die Chancen sind nicht so gut. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Chance zu läutern und zu reflektieren im Gefängnis haben eigentlich nur intelligente Menschen. Mhm. Und die meisten Menschen, die im Knast sitzen, sind genau das nicht. Weil sonst säßen sie nicht im Knast. Ja. Also Thomas Middelhoff ist definitiv ein sehr, sehr intelligenter, reflektierter Typ, der durch, glaube ich, seine Arbeit in einem Stift mit behinderten Menschen zu sich gekommen ist. Aber die meisten Menschen, die ich getroffen habe, die im Knast saßen und die nicht intelligent sind, denen hat das gar nichts gebracht. Das war einfach nur so, ich bin nochmal kurz weg und ich bin wieder hier und es geht genauso weiter.
Und vielleicht auch irgendwann wieder.
Klar, natürlich. Hm. On and off.
Beziehung. Aber genau das ist, was ich vorhin schon meinte, ne? Dass Väter in der Vergangenheit sich dem gar nicht auseinandersetzen mussten, aber auch nicht durften, weil sie sonst als ihrer Vaterrolle, nämlich als der Versorger der Familie, nicht gerecht geworden wären. Also, dass sie in dem Moment halt als Weicheier da gestanden hätten, weil sie sich so sehr um die Lebenswelt ihrer Kinder interessiert.
Du hast doch nicht mit deinen Kindern diese Figürchen gespielt. Was habt ihr denn? Ein Mercher? Habt ihr einen Mercher nachgespielt, wie du eine andere Firma geschluckt hast?
Und im Prinzip ist es heute schon ein extremes Luxusproblem, mit dem wir uns umgeben, wenn wir sagen, hey, wir kriegen nicht genug Aufmerksamkeit von unseren Kindern, sondern nur die Mütter kriegen die Kuscheleinheiten. Und das erlebe ich dann auch.
Ja, Mann. Und wenn wir unsere Aufmerksamkeit wieder da holen würden, wo sie hingehört, nämlich im Job. Ja, genau. Wenn wir da mehr Aufmerksamkeit, dann bräuchte ich auch diese Aufmerksamkeit von unseren Kindern nicht.
Eben.
Ja, okay, gut, Lösung gefunden. Das ist doch das Schöne an uns, dass wir immer so lösungsorientiert sind und dadurch unsere Gefühle gar nicht fühlen müssen, weil wir einfach eine Lösung dafür haben.
Super. Perfekt, so muss es sein. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Es gibt nur Lösungen.
Macht's gut.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall, wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.